Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 15. Januar 2025. Frankreichs Regierung hängt in den Seilen. Ein neuer Premierminister, kaum hat er begonnen, gibt schon ein Misstrauensvotum. Man streitet sich um die Rentenreform. Die Franzosen, lese ich, möchten das Rentenalter gerne von 62 auf 64 erhöhen. Das ist also noch nicht der Fall. Und das muss man in Deutschland sehr aufmerksam verfolgen, denn es sind im Grunde die Deutschen, die da die französischen Frührentner finanzieren über diese Umverteilungsschläuche des Euro. Ja, es ist der deutsche Steuerzahler, es ist der deutsche Werktätige, der deutsche Betriebler, der Gewerbler, der Unternehmer, der da diesen Lebensstil, diesen südländischen oder quasi südländischen Lebensstil der Franzosen querfinanziert. Und die EU wird genau so lange existieren, wie die Deutschen die Bereitschaft nicht verlieren, solche Eskapaden zu bezahlen. Und ich sage Ihnen, irgendwann geht das Geld und irgendwann geht die Geduld zur Neige. Es gibt ja Prognosen von bedeutenden Wirtschaftsleuten, die sagen, in spätestens 10 Jahren ist Deutschland nicht mehr Teil dieser EU. Also wenn sich die EU nicht reformiert, dann werden die Deutschen keine Lust haben, das noch zu bezahlen. Sie werden auch kein Geld mehr haben, um das zu bezahlen. Das muss man hier einfach einmal in dieser Klarheit und in dieser Unverblümtheit aussprechen. Und man fragt sich ja schon, auf welchem Planeten leben denn da diese Politiker, die jetzt ernsthaft streiten, 62 oder 64? Meine, Europa verliert dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit. Die Innovationen finden anderswo statt. Die Industrie ist nicht mehr nachhaltig, wie das Modewort heißt, nachhaltig überlebensfähig. Wir haben drohende Entlassungswellen, Firmenschließungen, Werkschließungen, Fabriken gehen weg, müssen woanders eröffnet werden. Die Energiepreise schießen durchs Dach. Ich höre auch, die Inflation sei da wieder im Zunehmen begriffen. Das sind ja doch sehr dringliche, alarmierende Botschaften, die die Wirklichkeit da aussendet. Aber offensichtlich geht es den Franzosen immer noch zu gut, als dass sie hier tatsächlich ernsthaft auch an ihrem nicht mehr zeitgemäßen Rentensystem arbeiten. Und das können sie eben nur deshalb, sie können sich das nur deshalb leisten, weil die Deutschen dafür bezahlen. Entschuldigung, das ist das schmutzige Geheimnis der Europäischen Union. Im Grunde ja gar kein Geheimnis, es ist ein offenes Geheimnis. Alle wissen das. Und ungeachtet all dessen ist jetzt da dieser Regierungschef bereits wieder auf Abruf, gibt es ein Misstrauensvotum, über das in den nächsten Tagen abgestimmt werden soll. Das ganze Debakel, das wir hier sehen, ist natürlich auch Ausdruck des Bestrebens, dass Präsident Macron versucht, wesentliche Teile der Wählerschaft hier nicht zum Zug zu kommen, nicht einzubinden, das Rassemblement National. Und das führt natürlich auch zu dieser Blockade, zu dieser Handlungsunfähigkeit, die sich lähmend bemerkbar macht und immer mehr Leute natürlich verärgert und dazu veranlasst, sich nach politischen Alternativen umzusehen. Und die sind momentan in Frankreich dann vor allem bei Frau Le Pen zu finden. Und da nützt alles Gezeter und die ganzen Beschuldigungen, all das nützt nichts, denn am Ende des Tages ist man in der Demokratie einfach aufgerufen, alle relevanten Kreise einzubinden. Das macht ja die Schweiz mit ihrem direktdemokratischen System. Und das ist der Grund auch dafür, warum die Schweiz eben keinen Trump, keinen Milei, keine Le Pen und so weiter braucht. Weil bei uns das Ganze schon reformpolitisch früher behandelt und eingeflogen wurde. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Es wäre ja vielleicht nicht verboten, sich von der Schweiz auch mal inspirieren zu lassen. Dann eine Komödie, müsste man fast schon sagen, wenn es auch nicht so ernst wäre, in Großbritannien. Dort ist ja die linke Regierung schon nahezu am Ende. Kaum hat sie begonnen, da von diesem Keir Starmer. Die bringen ja auch keine Wasserverdrängung zustande, die bringen auch keine PS auf den Boden. Und jetzt lesen wir, dass also die Antikorruptionsbeauftragte der Labour-Regierung gehen muss wegen Korruptionsvorwürfen. Das ist die Tulip Siddiq, kommt ursprünglich aus Bangladesch, ist hier zu erfahren, und dort gab es einen Schmiergeldskandal, in den die Tante der Antikorruptionsbeauftragten, einer Staatssekretärin, verwickelt gewesen sei. Das Ganze zieht jetzt Fäden nach Großbritannien und ist vielleicht auch ein Sinnbild für das Elend, für dieses linke Elend, das gewissermaßen noch auf Vorrat, auf Zeit da ist, weil eben die, ja, die Bürgerlichen auch nicht in Form sind oder weil die bürgerlichen Lager da auseinanderdividiert sind. Haben Sie auch in Großbritannien, dass die Tories und diese UKIP oder Independent Party oder wie heißt sie heute von Nigel Farage, die arbeiten nicht zusammen. Auch in Deutschland, das rechte Lager ist ja zersplittert in Österreich. Da raufen sich jetzt da FPÖ und ÖVP zusammen und siehe da, die bringen also Reformen, Sparmaßnahmen zustande, dank denen, so wie es heißt, jetzt da Österreich immerhin ein Insolvenzverfahren abwenden könnte. Und ich erinnere an dieser Stelle daran, dass Italien momentan das am stabilsten regierte Land im Westen der EU ist. Das sagt ja im Grunde schon alles. Die Grenzübertritte illegal in der Europäischen Union seien da zurückgegangen um fast 40%. Das ist erfreulich, aber es sind immer noch sehr viele, 240.000 illegale Grenzübertritte, die da stattfinden, weniger über die Mittelmeer- und westliche Balkanroute, dafür über das östliche Mittelmeer. Da gibt es einen Ausbau, also da verlagern sich die Flüchtlingsströme. Ich bin da so weit davon entfernt, Entwarnung zu geben. Die NATO verstärkt die Überwachung im Baltikum. Man möchte da nicht, dass Kabel und so weiter kaputt gemacht werden. Ja, man wünschte sich, dass damals bei der Nord Stream-Sprengung auch schon eine lückenlose Überwachung in der Ost- und Nordsee stattgefunden hätte. Das ist ja ein NATO-Gewässer schlechthin und da kann mir jetzt einfach kein Mensch erzählen, dass das ohne Wissen der Amerikaner in die Luft gesprengt wurde, da diese Nord Stream-Pipeline. Selbstverständlich haben die Amerikaner, sie müssen Bescheid gewusst haben. Die NATO muss Bescheid gewusst haben. Wenn sie nicht Bescheid gewusst hätte, dann müssten wir uns noch viel mehr Sorgen machen, dass in einer Kriegsphase, in einem strategisch wichtigen Meer, also einfach ungestraft und ungestört, da ein paar Hobbytaucher angeblich eine systemrelevante Pipeline in die Luft sprengen können. Also das müsste uns ja mit höchster Sorge erfüllen. Das würde ja zeigen, dass die NATO noch viel unfähiger ist, als wir bis jetzt angenommen hätten. Aber die Schande, was den Fass den Boden ausschlägt, die Krone aufsetzt sozusagen, das ist natürlich die Unwilligkeit, die Weigerung der Europäer, der EU-Behörden, auch der nationalen Behörden, diesen Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines aufzuklären. Das ist der größte Terroranschlag auf eine wichtige Infrastruktur in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Da sind ja auch Regierungen daran beteiligt. Ich meine, das gibt's ja gar nicht. Ich meine, das will man nicht aufklären, meine Damen und Herren. Also wenn man sieht, wie die mit dem Rechtsstaat umgehen, dann fühlt man sich also nicht mehr motiviert, beim nächsten Mal eine Parkbuße zu bezahlen. World Economic Forum, Zelensky kommt, Trump ist nur per Videoeinschaltung dabei, aufgrund auch der ganzen Amtseinführung. Das World Economic Forum ist ja hochinteressant, ich kenne das schon seit vielen Jahren, in der Schweiz ist das ja seit seiner Gründung ein großes Thema, verschärft sicherlich seit den 90er Jahren, also sehr groß geworden ist. In der Corona-Pandemie ist es dann ins Schussfeld gekommen, da sind plötzlich sehr viele WEF-Experten aufgetaucht. Ich habe dann gestaunt, ich habe noch keinen von denen jemals an diesem WEF gesehen. Und in der Schweiz haben wir eigentlich ein entspanntes Verhältnis zu diesem WEF. Viele Schweizer finden, das sei einfach eine eitle Wichtigtuerei da oben in den Bergen, da tun dann die Reichen und die Firmenchefs so, als seien sie auch Intellektuelle, und die Intellektuellen freuen sich, dass sie mal da den Reichen auf dem Schoß sitzen dürfen und dazwischen defilieren und navigieren die Politiker, die sich dann auch gegenseitig ihrer unermesslichen Bedeutsamkeit versichern. Ja, das sind so etwas die scherzhaften Bemerkungen. Natürlich ist das WEF auch Ausdruck immer wieder des Bestrebens, technokratisch gewissermaßen die Welt da zum Guten zu führen. Aber Was mich immer beeindruckt hat an dieser Veranstaltung, die man nicht überschätzen darf, die auch die hochfliegenden Ziele, die man sich da immer wieder setzt, nicht erreicht, aber ich bin ein Befürworter, dass man miteinander redet. Das ist besser, als wenn man nicht miteinander redet. Und wenn sich auf so engem Raum in der Schweiz, das ist auch fürs Gewerbe wichtig, für die örtliche Touristik, für die Hotellerie, das ganze Davoser Gebiet, die Umgebung, die wird natürlich interessant durch dieses WEF. Es kommen ganze Legionen von Journalisten, pilgern dorthin, um zu berichten. Und das Gute ist, dass man miteinander redet. Ich bin ein bedingungsloser Befürworter des Dialogs und des Gesprächs, vor allem des Streitgesprächs. Das findet zu wenig statt im WEF, aber ich glaube, Sie haben das gemerkt, Sie möchten das etwas mehr bringen. Also nicht überschätzen, aber das Kind auch nicht mit dem Bade ausschütten. Es ist gut, dass wir solche Foren haben, dass wir solche Plattformen haben, an denen man sich begegnen kann. Und es kommen ja auch die WEF-Kritiker zu Wort. Ein Javier Milei zum Beispiel wird wieder auftreten. Ein Donald Trump ist immer zum WEF gekommen. Nicht um sich fernsteuern zu lassen von Klaus Schwab und seinen Kollegen, sondern um da den WEF-Teilnehmern die Leviten zu lesen und vor allem auch seine Vereinigten Staaten anzupreisen. Das sind ja auch Verkaufsgespräche, die man dort oben führt. Zukunft der FDP, der geschmähte Liberalismus. Ja, in Deutschland macht man sich Sorgen über die FDP und ich glaube zu Recht, denn es ist nicht gesagt, dass die FDP wirklich wieder nach oben kommt. Denn im letzten Wahlkampf 2021 hat ja Christian Lindner die Losung ausgegeben, gewissermaßen, wir sind die salonfähige Alternative zur Alternativen für Deutschland. Dann aber hat er seine Glaubwürdigkeit verspielt, als er bei dieser Ampelregierung mitgemacht hat. Wir erinnern uns, bei Merkel hat er noch gesagt, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Jetzt war er dabei in der mutmaßlich schlechtesten Regierung seit Journalistengedenken. Und das ist natürlich ein Atombombenschlag gegen die eigene Glaubwürdigkeit. Und da kann man jetzt natürlich rhetorisch noch so brillant sich in Szene setzen. Das bringst du nicht weg, diesen Makel und auch den Verdacht der Leute, dass die FDP einfach ein Karrierevehikel für überehrgeizige Politiker ist, die es vorher eben im privaten Sektor nicht so weit gebracht haben, wie sie es vielleicht gebracht hätten. Aber dank den möglicherweise auch politischen Ämtern konnten sie da ihren Marktwert etwas erhöhen. Ja, diesen Verdacht, die FDP sei da zu einer Ego-Laufbahn- Karrieremaschine geworden, zu einem Karrierebooster, das muss man auch zuerst einmal entkräften. Es gibt also da sehr, sehr viel Misstrauen. Und wenn die AfD keine gravierenden Fehler macht, wenn es ihr gelingt, auch diese zum Teil sehr überzogenen Feindbilder gegen die AfD zu entkräften, durch tatkräftige, tüchtige Arbeit, durch auch den politischen Alltag, der sich früher oder später einstellen wird, ja, dann wird es sehr, sehr schwierig werden für die FDP. Dann wird das nicht sehr einfach sein, da für die Lindners und Co., sofern Lindner dann noch dabei ist, hier wieder nach vorne zu stoßen. Wir werden sehen. An dieser Stelle übrigens noch ein Hinweis bzw. eine Semikorrektur zu dem, was ich gestern gesagt habe. Ich habe ja Bezug genommen auf einen Leitartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Alice Weidel, den ich sehr despektierlich fand, und darüber stand der Titel Weidel Schnauze. Und das hat mich also gerade ein bisschen schockiert, dieser Ausdruck. Und ich habe komplett vergessen, vielen Dank, dass Sie mich darauf hingewiesen haben, dass man natürlich diesen Begriff kennen muss. Und ich hätte das gestern auch kennen müssen und sagen müssen, nämlich Schmidtschnauze. Das ist ja diese stehende Wendung, die man damals angewendet hat, durchaus anerkennend, angesichts der Schlagfertigkeit des hanseatischen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Und dieser Begriff hatte auf ihn angewendet eine andere Färbung, jetzt da in der FAZ, aber vielleicht habe ich das falsch gelesen, konnte ich also nicht sehr viel Respekt gegenüber Alice Weidel entdecken. Und auch die Bemerkung, dass eben die Rhetorik oder die Demagogie, wie es dann heißt, da vor allem für die Wähler attraktiv sei, das ist natürlich auch eine Verachtung des Wählers. Als ob die deutschen Wähler mit so wenig zufrieden seien, einfach ein Schreihals, ein Krakehler auf der Bühne und dann marschieren sie. Ich meine, da kommen schon abgründige Vorstellungen und sehr große Geringschätzungen der Journalisten gegenüber der Wählerschaft zum Ausdruck. Das ist ja immer interessant, also wenn Sie sehen, wenn Politiker verteufelt werden, dann ist das ja immer auch eine Verteufelung jener Leute, die diesen Politikern die Stimme geben, beispielsweise bei den Wahlen. Und darum wäre ich da sehr vorsichtig aus demokratischer Sicht. Das ist in Deutschland zum Teil etwas anders. Da befeinden sich die Lager also unglaublich und eben man ist ja Mode geworden jetzt, sich da wechselseitig die demokratische Salonfähigkeit, die Satisfaktionsfähigkeit abzusprechen. Ja, man ist selber der Superdemokrat, aber der andere natürlich nicht. Sie reden von Demokratie und meinen sich selbst. Das sind befremdliche Impulse, die man da so wahrnimmt. Dann ein Thema in den deutschen Medien ist auch die Bässe des BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Man fragt sich, kommen die wirklich über 5%? Das ist natürlich auch jetzt etwas die Fallhöhe zu diesem Medienhype. Man hat ja versucht, die Sarah Wagenknecht, die eine intelligente Politikerin ist, eine unkonventionelle, mit vielen richtigen Ideen, andere teile ich dann persönlich etwas weniger, aber man hat die dermaßen hochgehypt. Man hat fast krampfhaft versucht, sie gewissermaßen als Gegenmodell zur AfD zu installieren. Also man konnte phasenweise kaum eine Zeitung aufschlagen oder eine Fernsehshow anschauen, ohne dass Sarah Wagenknecht dort dabei war. Und das ist natürlich immer noch etwas Zweischneidiges. Dann, wenn sie eben nicht so überzeugend sind, dann entlarven sie sich beziehungsweise verlieren sie eben an Attraktivität. Das ist ja die Gefahr, die ich manchmal etwas bei Friedrich Merz sehe. Je genauer man ihn kennenlernt und je besser, bin ich sicher, ob er dann für die Wähler immer attraktiver wird. Wir werden auch das sehen. In wenigen Wochen ist ja hier der Tag der Bilanz. Niedrigster Wert seit 2017. Nicht einmal jeder zweite Franzose mag Deutschland. Ja, die Deutschen, die sind jetzt tatsächlich etwas in der Senkgrube verschwunden. Im Verschiss, würde man sagen, in der Schweiz. Verzeihen Sie diesen Ausdruck. Und das motiviert mich natürlich dazu, etwas Positives zu sagen. Einfach nie die Deutschen unterschätzen. Die Deutschen haben ein unglaubliches Potenzial. Sie haben eine unglaubliche Qualität, natürlich nach wie vor von Leuten. Überall übrigens in Europa. Europa ist auch eine unterbewertete Aktie. Oder man könnte sagen, Europa ist eine durch die Misswirtschaft der EU heruntergewirtschaftete Aktie. Und ich freue mich darauf, dass Europa sein Potenzial wieder entfesselt und entdeckt. Und als Schweizer würde ich sagen, ein guter Europäer ist skeptisch gegenüber der Europäischen Union. In diesem Sinne, einen guten, einen skeptischen und lebensfrohen Mittwoch. Bis bald. Ich freue mich aufs Wiedersehen.